der Animationstrain dieses Mal komplett abgestürzt. Es ist wirklich.
Gib mir ein trauriges Chuchu.
Chuchu. Chuchu.
Welt da draußen. Wir sind zurück. Folge Nummer 61 von eurem liebsten Film- und Serienpodcast aus Deutschland, wie es jetzt heißt. Steven Spoilberg. Steven wippt sich ein. Der ist nämlich mit am Start. Wir sind in Originalbesetzung. Ist das schön?
Hi diddly ho ho. Diddly ho ho. Hi diddly ho ho. Lieber Berg.
Ja, okay. Also okay. Musikalisch auch noch unterwegs, na, nicht nur eingeschwungen. Der hat ganz neuen Effet in seinem Leben, der Steven, der geht hier richtig steil.
Ja.
Und wir werden nichts weniger machen, als euch heute den absoluten Oberservice-Podcast liefern, denn neben unseren sehr spärlichen Sichtungen, die wir mitgebracht haben, also so von Größe und Relevanz her, aber nicht unbedingt von Masse. Das sieht bei Steven relativ voll aus mit ganz vielen Kleinigkeiten, die er hier so mit dabei hat. Aber neben all diesem ist es ja heute so, wir strahlen ja am 10. März 2024 aus und das ist der Tag, an dem die Oscars stattfinden. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir geben mal einen ganz kleinen Einblick in die Nominierten für den besten Film, so die Königskategorie, ja, das Aushängeschild der Oscars. Und wir gehen da mal ganz kurz durch, denke ich.
Das werden wir machen und du bist bestens vorbereitet und du hast auch einige von den Filmen gesehen. Ich tatsächlich relativ wenig, es sind nur drei an der Zahl, aber ich werde mein Bestes geben, da doch vielleicht den einen oder anderen sinnvollen Kommentar zu leisten. Wir schauen mal, was wir daraus machen.
Ja, einiges davon haben wir auch im Podcast schon besprochen, auch einiges mehr als einmal. Ich sag nur Killers of the Flower Moon. Das war ein paar Mal Thema in mehreren Folgen. Aber man muss auch insgesamt sagen, wir hatten uns in unserer Podcast-Gruppe ja auch unterhalten und gesagt, ja, wollen wir da mal was machen? Und irgendwie ist es einfach zeitlich schwierig gewesen, ne, im ganz normalen Folgenbetrieb und wer wann wie da ist, da jetzt eine Entscheidung zu treffen, dass wir vielleicht doch mal noch irgendwie eine Sonderfolge machen, mal kurz durch die Filme durchgehen. Aber dann dachten wir uns, ach, die Leute wissen doch da draußen, dass von uns wieder eine Besprechung zu den Oscars kommt. Die werden wir euch also schnell auch nachliefern nach Ausstrahlung dieser Folge, um dann möglichst up to date zu sein. Und da brauchen wir im Vorfeld das ja nicht nochmal durchkauen. Deswegen machen wir das nochmal ganz schnell, dass ihr wisst, ach, das waren jetzt die 10 nominierten Filme in der Kategorie Bester Film. Und einiges davon haben wir schon mal gesagt. Da verweisen wir an entsprechender Stelle. Steven.
Ja.
Wir fangen einfach mal mit den Filmen kurz an, die wir auf jeden Fall gesehen haben. Denn es gab ja dieses Jahr das große Phänomen Barbenheimer. Wir haben Barbenheimer besprochen, nämlich Barbie und Oppenheimer. Die beiden stehen mit drauf auf der Liste. Was sagst du dazu?
Ja, die haben ja nicht umsonst eine Spezialfolge von uns bekommen. Wir haben uns natürlich dem Hype angeschlossen und der war ja auch schon gerechtfertigt. Also ich glaube, aus Barbie haben die schon mehr gemacht, als man vorher hätte denken können. Ob es jetzt ein Film für die Kategorie Bester Film ist, das stelle ich jetzt mal dahin. Also ich sag nein. Ganz im Gegenteil zu Oppenheimer, welcher für mich auf jeden Fall mit der Top-Favorit sein wird.
Genau, da bist du sicherlich nicht der Einzige, auch gerade wenn wir mal darauf eingehen, dass die Oscars ja auch gerne mal Filme prämieren, die eine gewisse Art von Statement abliefern, ist natürlich das Thema Atomkrieg und entsprechend die Ursprünge dessen mit der Entwicklung der Atombombe sicherlich ein heißes Thema auch heutzutage, weswegen der Film ja neben seinen absolut brillanten filmischen Qualitäten ja auch noch eine absolut aktuelle Relevanz mit sich bringt.
Ja, das Ding ist ein absolutes Brett, ein Meisterwerk, ein Biopic, wenn man es so nennen möchte, was man in dieser Art und Weise noch nie gesehen hat. Dazu noch, wie du sagst, brandaktuell. Also ich glaube, der wird schwer zu schlagen sein, weil einfach diese Kombination, dann ist es auch noch eine amerikanische Thematik. Ne? Das unterscheidet den Film zum Beispiel von The Zone of Interest. Natürlich auch mit einer Thematik, die gut zu den Oscars passt, aber ich ich kann mir nicht vorstellen, dass man an Oppenheimer herumkommen wird.
Ja. Haben wir besprochen irgendwann im Juli in dem Barbenheimer Special, da sind beide Filme gewesen und da haben wir auch ein bisschen die Schwächen von Barbie rausgearbeitet, denn man mag denken, dass dieser Film ein wahnsinnig großes Monument ist für heutzutage Emanzipation und ähnliche Sachen. Das will er auch gerne sein, wir haben aber irgendwie alle so ein bisschen festgestellt, naja, so richtig ist er das nicht und dann auch nicht in letzter Konsequenz, manchmal ein bisschen zu plump, also irgendwas stimmt da nicht so ganz und man tut sich da manchmal auch schwer, das so genau herauszukriegen. Klamüsern, aber dafür gibt es in dieser Liste auch als nominierten Film Poor Things, der viel bessere Barbie ist, auch ohne Barbie zu sein. Mo und ich, wir haben in der Folge 56 Box das Baby, da haben wir drüber gesprochen, wie fantastisch wir diesen Film finden und ich sag mal so, wenn es nach mir gehen würde, wäre das sicherlich einer der Filme, der ganz nah irgendwie da dran ist, den Titel zu holen in meiner Welt. Ich glaube, ich würde mich sogar in die Richtung entscheiden, weil der sehr besonders ist, mit seiner Message viel, viel besser umgehen kann, schauspielerisch einiges zu bieten hat und in der ganzen Machart, im Schnitt, im Setdesign und so ganz, ganz viele tolle Ideen hat, ganz viel Kreativität, sowohl Back to the Roots als auch sehr frisch sich anfühlt.
Ja, Lanthimos ist für mich so ein bisschen so ein rotes Tuch. Ich komme da, glaube ich, nicht so ran. Vielleicht ist das bei dem Film anders. Vielleicht ist er ein bisschen zugänglicher als die anderen. Und sicherlich werde ich mich an den irgendwann auch mal rantrauen. Also ganz im Gegensatz zu dem ein oder anderen Film hier auf der Liste, den ich wahrscheinlich eher vermeiden werde.
Okay, redest du von Past Lives? Das ist doch auch bestimmt so ein Film, wo da steht so ein Nullstempel dran bei dir, oder?
Nee, bei dem tatsächlich gar nicht, weil ich so viel Gutes darüber gehört habe und das wieder so ein Film ist, der in diese Kategorie fällt von, wie heißt der, den wir letztens zusammen im Kino geschaut haben? All of Us Strangers. Das ist wieder so diese Kategorie Film, den ich mir normalerweise nicht anschauen würde und wo ich eine hohe Schwelle habe, den anzumachen oder ins Kino zu gehen. Ich glaube aber, wenn ich ihn sehe, werde ich ihn sehr gut finden. Das ist meine Einschätzung.
Wobei, das ist ein gutes Stichwort. Ich hätte jetzt anstelle von Past Lives eher All of Us Strangers auf diese Nominierungsliste des besten Films mit draufgepackt, ehrlich gesagt.
Ja, Sandra und ich haben ja gesagt, für uns ist das im Grunde genommen ein Meisterwerk. Für mich hat der Nachgehalt, das ist immer ein sehr gutes Zeichen. Viele Filme, selbst welche, die kurzzeitig unterhalten, das heißt nicht umsonst kurzweilig, sind dann halt schnell aus dem Kopf wieder raus. Und der hat mich schon beschäftigt und auch hat mich schon nachhaltig berührt. Und der ist, ich habe es ja auch zu dir gesagt, allein die beiden Hauptdarsteller hätten ja auch nominiert werden müssen. Oder zumindest einer davon, ist ja auch nicht passiert. Also der wurde ein bisschen abgestraft, das ist sehr schade.
Das stimmt. Past Lives, wenn ihr da wissen wollt, was wir dazu gesagt haben, in Folge 52 habe ich den mal mitgebracht gehabt, in Folge 53 hat Sandro da nochmal drüber gesprochen, sicherlich wirklich ein sehr guter Film, muss man mögen und der kommt halt natürlich nicht groß und laut und pompös daher, sondern sehr, sehr subtil. Bisschen im Gegensatz zu, wo wir bei Biopics sind, bei Maestro, den Film von und mit Bradley Cooper über ja, das Leben von Leonard Bernstein hat mir echt nicht so viel gegeben. Den habe ich ja schon so ein bisschen fast abgestraft, möchte man sagen. Er ist zwar in Teilen auch sehr gut gemacht, aber mir hat er irgendwie nicht so wirklich rund gefallen. Den hast du ja noch nicht gesehen, aber ist auch, glaube ich, gar nichts für dich.
Ich mag Bradley Cooper. Ich finde ihn auch als Regisseur von den Filmen, die ich gesehen habe, gut. Die Thematik ist so lala, als ich dann aber gehört habe, was du dazu gesagt hast, hat mich das schon recht stark abgeschreckt. Und wir kommen später auch noch zu einer Serie, die ich nicht weiter gucken werde, wo ich eigentlich sage, das ist eine echt gute Serie und vielleicht ist das auch echt ein echt guter Film, aber es gibt einfach so viel Zeug da draußen und es gibt so viel gute Sachen, dass der Standard halt so hoch gesetzt ist, dass man selbst gute Sachen sich nicht anschaut oder teilweise abbricht. Das ist eigentlich total abgefahren. Das hätte man früher nie gemacht.
Das stimmt, aber das ist auch ein bisschen dem Überangebot heute zu Tage geschuldet.
Definitiv.
Und trotzdem guckt man sich sowas wie Killers of the Flower Moon an, der ja auch auf der Liste steht.
Das ist ein Beispiel für einen Film, wo ich nicht weiß, ob ich mir den angucken werde. Also natürlich ist es irgendwie als Cineast und jemand, der einen Podcast über Filme hat, irgendwie fast schon Gotteslästerei, sich den nicht anzuschauen. Aber auf der anderen Seite sage ich mir, dieser Film ist wirklich ein, wie heißt es, CCL, ein Kundencareless. Also interessiert mich nicht die Bohne.
Ja, ich war damals ein bisschen geblendet von dem Trailer. Ne? Der Trailer war super geil, hatte ich mega Bock drauf. Die Namen passen, ne? Von Scorsese, großes Epos. Und da ist hier ein Robert De Niro wieder in einer großen Rolle zu sehen, Leonardo DiCaprio am Start und Jesse Plemons in der Nebenrolle und noch so viele andere und Lily Gladstone, Entdeckung des Jahrtausends, möchte ich sagen, ja, die hochgelobt wurde über den grünen Klee und der Film hat nichts mit mir gemacht. Ich glaube, wenn ich nochmal gucken würde, käme er höchstwahrscheinlich ein bisschen besser weg, aber warum sich nicht auch diesen Ärger ein bisschen bewahren? Finde ich in Ordnung. Wir haben oft genug darüber gesprochen. Findet ihr im Spezial der schlechtesten Filme des Jahres auch als auch im Spezial der besten Filme des Jahres 2023?
Das gibt's nur bei Steven Spielberg.
Genau, das haben wir uns gegönnt. Und zum ersten Mal besprochen hatten wir ihn damals in Folge 45, Rockband im Gartenhaus. Da kriegt ihr schon mal den Eindruck, wie ich Sandro desillusioniere. Das war auf jeden Fall schön. Also ein Film, der einiges bei uns podcast-intern auch ausgelöst hat. Erst vor kurzem in Folge 57 Katzenbabys im Weltraum hatte Mo noch den ebenfalls nominierten The Holdovers mit dabei. Das ist so ein Film, da weiß ich nicht, ob der, also mich interessiert er eigentlich nicht. Er kriegt zwar viel Lob und auch von Mo ist er sehr gelobt worden und auch von anderen Kritikern kriegt er wahnsinnig gute Meinung ab, aber so richtig interessieren tut er mich nicht. Ich mag halt schon nicht, dass der mit Absicht so aussieht, als wäre es ein Film aus den 70ern. Also, und auch so gemacht ist. Dann denke ich mir, da kann ich mir auch aus den 70ern einen Film angucken. Also, ich mag auch Giamatti total gerne, aber ich weiß nicht, mich schreckt dieses Retro-Ding da so ab. Ich habe auch kein Faible für die 70er Jahre. Ich hatte ja auch schon den einen oder anderen Rant hier im Podcast, als irgendwelche Filme, die in den 70ern spielen, mir mit einem Gelbfilter das so um die Augen knallen, auf eine bösartige Art und Weise, dass ich mich da reinversetzt fühlen soll. Und irgendwie spricht mich das von der Ästhetik schon nicht so richtig an. Naja.
Also ich habe da absolut Bock drauf und ich werde mir den sofort anschauen, wenn der irgendwo zu streamen ist. Paul Giamatti ist praktisch instant Klick im Grunde genommen und diese Ästhetik schreckt mich gar nicht ab. Also da habe ich gar kein Problem mit. Von daher, go for it. Also ich glaube, der ist absolut chancenlos bei den Oscars um den besten Film und ich, ohne ihn gesehen zu haben, glaube ich nicht, dass der mit anderen Filmen dort mithalten kann.
Ein Film, den wir noch gar nicht besprochen haben, wird aber demnächst mal der Fall sein. Gibt's nämlich jetzt auf Amazon Prime, hat er sich reingesneakt, ja. American Fiction mit Jeffrey Wright in der Hauptrolle. Habe ich ein gutes und schlechtes drüber gehört. Also es ist jetzt nicht so, dass der wahnsinnig gelobt wird, ist aber trotzdem hier gelandet auf der besten Liste mit. Hat also die richtigen Kritiker haben den empfohlen. Ansonsten habe ich da aber noch nicht viel Überschwängliches bei uns zumindest mitbekommen. Lassen wir uns mal überraschen, wenn hier drüber berichtet wird. Und den Abschluss bilden die beiden Filme mit Sandra Hüller, die wir letzte Folge besprochen haben, in Folge Nummer 60. Da haben wir uns ja auf drei Filme gerade mal beschränkt. Und Sandro und Mo haben Anatomie eines Falls und The Zone of Interest mitgebracht und besprochen. Hatten vor allen Dingen natürlich für Letzteren wahnsinnig viel übrig. Und an der Stelle können wir sagen, da sprechen wir heute auch nochmal ganz kurz drüber. Denn wir beide haben den jetzt auch mittlerweile gesehen und können uns nochmal dazu austauschen. Und ich verrate mal so viel in Bezug auf bester Film. Da spielt The Zone of Interest bei mir auch ganz weit oben mit. Also da kann ich mich nur schwer zwischen dem und Poor Things entscheiden. Und man kann die ja auch irgendwie so überhaupt nicht miteinander vergleichen. Also das ist, Zone of Interest ist schon so ein Kapitel für sich.
Ja, da sagst du was. Für mich persönlich spielt er nicht um den besten Film mit. Ich werde später dazu auch was dann entsprechend zu sagen. Anatomie eines Falls interessiert mich auf jeden Fall sehr. Den werde ich mir auch noch anschauen. Und was mich da halt auch wieder absolut getriggert hat, ich weiß ja nicht, ob du das Ende letzten Jahres mitbekommen hast, aber er ist in der Flop-Liste von Schmiddy geraten.
Ja, stimmt. Habe ich auch gehört und ich habe mir auch angehört, was er dazu zu sagen hatte. Und er hat ja auch so ein kleines, was wir gerade gemacht haben, so ein Mini-Check-up gemacht für die 10 nominierten Oscar-Filme. Und da hat er ja auch nochmal ganz kurz was dazu gesagt. Aber ich sag mal so, sein Urteil war auch schon deutlich härter zu filmen. Also
ja, natürlich. Also
es ist ein bisschen relativiert mittlerweile.
Also jeder deutsche Film, ne, der wird von ihm im Grunde genommen zerrissen, wenn es halt die standarddeutschen Blockbuster von Till Schweiger und Caroline Herford sind, dann bleibt da schon nicht viel dran, wenn er die auseinandernimmt.
Absolut richtig, aber trotzdem war ich überrascht, dass er letztens den 1 Million Minuten deutlich mehr zerrissen hat als jeden Till Schweiger-Film davor. Ja. Das will schon was heißen. Ich habe schon wieder irgendwie Bock, den dann echt zu gucken. Ja, das mal reinzuziehen, dieses Elend. Mal gucken.
Er schafft damit eigentlich das, was er nicht schaffen soll. Ne? Er triggert uns, ins Kino zu gehen oder den zu streamen, um sich das Leid praktisch selbst vor Augen zu führen, ob das wirklich so ist. Unglaublich.
Ja, das stimmt. Er also ja nicht das erste Mal in jüngster Vergangenheit, ne?
Schmidti hat ja letztens von uns ein Reel gesehen bei Instagram. Der folgt uns, sag ich dir, ey.
Ja.
Der mag uns.
Sag ich dir auch, ne? Ja, wir haben ihn gegrüßt. Da ist er ja freundlich genug, mal vorbeizuschauen und zu gucken. Und Sandro guckt ihn ja anscheinend auch heimlich, denn hat ja sich fast verplappert mit der Catchphrase.
Ja.
Naja, wir schauen manchmal eben nur und sehen nicht.
So sieht's aus.
Gut, dann kommen wir doch mal von dieser kleinen Serviceleistung, gern geschehen an der Stelle, mal rüber zum Hauptteil und da fangen wir natürlich mit den kleinen Gekröse an. Und bevor das losgeht, kann ich ja nochmal anknüpfen. Es ist ja jetzt eine Weile her, du und Mo, ihr habt ja eine Sonderfolge gemacht zu Oderbruch, na? Deutsches
und, ja,
Kriminalgold.
Unsere erfolgreichste Speedberg-Folge, will ich nur mal sagen. Obwohl es die aktuellste ja ist. Also hat einen Nerv getroffen.
Das stimmt. Und man kann ja auch, klar, im eigenen Land ja auch, wenn es endlich mal was Gutes gibt, was man sehen kann, kann man das ja auch ein bisschen pushen. Und das geht ja dann auch runter wie Öl für Darsteller und Macher gleichermaßen. Und das freut uns natürlich auch, dass da ein bisschen Anklang gegeben hat, dass wir gutes Feedback bekommen haben von Drehbuch, Autor, Regisseur, Darstellern, Ähnlichen. Das ist cool. Und da werden wir sicherlich noch auch mal drauf zurückkommen und ein bisschen da nochmal drüber sprechen. Was ich jetzt sagen kann, ich habe es mittlerweile geschaut. Ich bin aktuell nicht in dem Modus, wo ich Serien so richtig konzentriert schauen kann. Deswegen hat es einfach ein bisschen länger gedauert, bis ich da durch war. Man muss dazu sagen, Oderbruch ist natürlich auch sehr schwerfällig. Also nicht im Sinne von langweilig oder irgendwas, sondern er ist einfach düster, zieht einen voll in den Abgrund rein, ist von der ganzen Grundstimmung her ja echt trist und schwer und das macht's halt wirklich gut. Also man hat direkt von Anfang an, muss ich sagen, den Eindruck, dass man was sieht, wo sich jemand von vorne bis hinten Gedanken gemacht hat, wie er das Ganze rüberbringen möchte und das wirkt halt total aus einem Guss. Also das macht's halt echt brillant, ne? Angefangen von der ruhigen Musik, von den langsamen Kamerafahrten, von teilweise wenig Dialogen und dann wieder an der richtigen Stelle die Dialoge auch gut ausgearbeitet, aber halt auch viel mit Blicken, mit Kameraschwenks über Landschaft, über solche alten Gehöfte, abgebrochene Ruinen, karge Landschaft, Wälder und so. Das ist alles irgendwie sehr unique und das macht so einen ganz eigenen Vibe und du hast sofort das Gefühl, dass du in so einer Welt drin bist. Das finde ich schon cool. Und das passiert 4 Folgen lang und dann passiert in Folge 4 was, womit man halt nicht so rechnet. Und das Ganze dreht sich dann in eine Richtung, wo du sagst, entweder findest du es total cool oder du sagst an der Stelle, ach komm, hau mir ab. Ich guck mir das nicht weiter an. Was ist denn das jetzt? Ja. Also das ist schon mutig, das muss man sagen. Vor allen Dingen sowas einem ARD-Publikum vorzusetzen, das finde ich cool. Das muss auf jeden Fall belohnt werden und ich mochte das. Also ich fand das schon cool, obwohl ich für das, was es letztendlich ist, was man nicht verraten kann, ohne zu spoilern, halt auch nicht so den wahnsinnig großen Faible hab. Ich war wirklich gut unterhalten und ich mochte auch das, wie es gemacht war. Und ich hatte wirklich auch den Eindruck, dass man genau wusste, was man erreichen will. Also ich finde, es hat eine sehr große Klarheit. Du hast keine Szene, bei der du das Gefühl hast, okay, das ist jetzt irgendwie Füllermasse oder soll dich irgendwie in eine Richtung manipulieren, sondern das ist alles irgendwie dafür da, um diese ganzen kleinen Details irgendwie deutlich zu machen und dieses Puzzle zusammenzusetzen. Denn am Ende muss man sagen, rechnet man gar nicht damit, ist es doch ein relativ großer, komplexer Fall mit vielen Zusammenhängen. Hm. Ne, sowohl in die Vergangenheit, mit anderen Figuren, mit Sachen, die größer sind als die Story, die wir sehen. Das ist schon dann ein relativ großes Story-Monster zum Schluss, was mir dann halt einfach ein bisschen dafür gesorgt hat, dass ich so ein bisschen die Intimität des Ganzen verliere. Also es war mir dann am Ende für mich persönlich dann schon fast zu groß von den Ausschweifungen, worin das hier überall noch Arme schlägt und sowas. Aber trotzdem insgesamt ein cooles Ding, schön, dass das gemacht werden konnte und dass es mal was anderes ist als dieser Einheitsbrei und dafür hat es auf jeden Fall absolute Props verdient.
Yes, ich freue mich, dass es dir gefallen hat und das typische Problem zum Schluss, es wurde zu groß, das Worldbuilding war dir einfach zu, das Universum, das dort aufgebaut wird, das ist zu groß für dich, ne Berg, gib's zu.
Ja, das stimmt, das zieht sich natürlich jetzt ein bisschen durch, ich habe das irgendwie über mich gelernt, dass zu groß aufgebaute Welten irgendwas mit mir machen, was nicht ganz so cool ist. Ich fühle mich in dem kleinen Minimalismus irgendwie wohler.
Ja, um nochmal ganz kurz diesen Twist in der vierten Folge aufzugreifen, ohne zu viel zu sagen. Du hast ja gesagt, entweder man geht da mit oder nicht und dass das ja auch sehr mutig ist, dem gängigen ARD-Zuschauer das vorzusetzen. Sie haben halt einen sehr klugen Schachzug dahingehend gemacht, das alles eine sehr realistische Variation davon zu zeigen. Und ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass es halt nicht ins völlig Comichafte halt abdriftet.
Ja, und das meine ich auch mit nichts scheint zufällig oder füllermassenmäßig da zu sein, sondern man versucht, diese Welt auch glaubhaft erscheinen zu lassen, ja. Auch wenn das, was dann passiert, wirklich was anderes ist als dieses normale Realismus-Standard-Krimi-Geschichte. Und das ist, glaube ich, auch das, was die Qualität ausmacht, dass man so viele kleine Sachen einbaut, die überall dann so ineinander greifen und man dann schon das ein Stück weit besser annehmen kann, als wenn es jetzt völlig aus nichts käme. Das finde ich schon cool. Ich habe auch das Experiment gemacht. Ich habe meiner Kollegin habe ich das empfohlen, die wirklich absolute, ich gehe einmal oder zweimal im Jahr ins Kino und ich gucke nur ARD-Krimiserien ist und habe gesagt, hier, das gibt's und das ist speziell. Probier mal, fand sie richtig cool.
Ja, also es hat nicht umsonst ja Millionen Abrufe. Also das Letzte, was ich dann relativ aktuell gehört hatte, nach zwei oder drei Wochen waren, glaube ich, 8 Millionen Abrufe oder so. Das müssten mittlerweile vermutlich über 10 sein, sage ich jetzt mal. Aber alleine die 8 ist ja schon ziemlich wahnsinnig. Also
ja. Ich werde auf jeden Fall dann mit großer Freude mir euer Special reinziehen. Habe ich nämlich noch nicht geschafft. Aber jetzt kann ich ja wirklich alles hören. Und man sollte es wirklich auch nur hören, wenn man es gesehen hat oder noch sehen möchte, denn man kann wirklich nur auf die ganze Machart eingehen, aber man kann halt nichts Inhaltliches sagen, ohne massiv zu spoilern. Das ist echt dann schwierig.
Genau, also wer den Spoiler-Part hören will, gerne in unser Speedberg reinhören, damit es noch erfolgreicher wird und wir die Weltherrschaft an uns reißen können.
Ja, nichts weniger haben wir verdient. Gucken wir mal bei dir, was dich alles nicht so gefesselt hat, dass du es zu Ende geguckt hast.
Heidewitzka, da waren jetzt doch so ein paar Sachen dabei und ich muss bei der ersten Serie direkt sagen, die hat es eigentlich verdient gehabt, dass man die weiterschaut. Und bei mir ist jetzt das Problem, ich weiß einfach nicht, wann ich das machen soll, weil meine Sofabegleitung, die will das halt nicht weitergucken. Die war halt nicht so begeistert. Ich fand es ganz okay. Ich habe die erste Folge von Griselda geschaut und glaube, dass das eine sehr coole Serie ist und auch sein kann und ich glaube auch, dass ich das gut finde, aber es fehlt der letzte Kick, dass ich mir sage, ich setze mich dann abends oder nachmittags, wenn meine Frau nicht da ist, hin und gucke den Rest davon dann allein zu Ende. Das wäre so eine Serie, die würde ich liebend gern dann halt zusammen mit ihr zu Ende schauen, aber so werde ich mich dann auf andere Sachen konzentrieren. Ich finde es schauspielerisch gut, ich finde es auch schon von der Atmosphäre in der ersten Folge ganz geil. Du hast gesagt, dich nervt vor allem die viele Originalsprache und das viele Untertitelte. Das muss man halt wissen und akzeptieren bei der Serie. Aber ich glaube, die ist ganz gut eigentlich. Eigentlich hättest du es verdient.
Also ich find's ganz cool, wenn Sachen vor allen Dingen in Spanisch sind, original. Also ich mag das schon und ich verstehe auch, dass man das macht, dass man sich nicht entscheidet, ich synchronisiere das alles, sondern ich lasse das in dieser Sprache und Untertitel ist. Das hat in dem Bereich irgendwie eine ganz andere Authentizität. Finde ich super, sollen sie auch bitte weiter so machen. Ich habe halt einfach bloß keine Lust, mich hinzusetzen und Untertitel zu lesen im wahnsinnig großen Stil. Das lenkt total ab. Auch selbst wenn ich es nicht brauche, also das merke ich auch, wenn ich was auf Deutsch gucke und da sind Untertitel drunter aus unterschiedlichsten Gründen. Manchmal hat man das ja, wenn man einen Screener kriegt oder so, dass da nochmal englische Untertitel ist, falls ja an die Presse irgendwie verteilt wird, die nicht deutschsprachig ist oder so. Selbst da, wo ich jedes Wort verstehe akustisch, lenkt mich das ab, dass es da unten ein Text durchläuft. Mhm. Und das ist nicht so meins. Meine Frau hat Griselda geschaut, tatsächlich komplett ohne mich, hatte mich gefragt, ob ich Bock drauf habe. Ich habe direkt gesagt, ich habe keinen Bock drauf und es wird sich auch nicht ändern. Und sie hat es halt komplett durchgeguckt und fand es auch okay. Also sie hat auch gesagt, wenn es super amazing gewesen wäre, hätte ich gesagt, komm, wir gucken es zusammen. Und dann hätte ich ihr einfach vertraut, aber sie hat gesagt, nee, das würde dich jetzt nicht so wahnsinnig abholen, dass du dich damit jetzt, wie viele Folgen sind es, 8 Folgen wahrscheinlich oder so, beschäftigen willst. Von daher vollkommen okay, dass sie es alleine geguckt hat, jetzt ohne mich.
Bei mir ist der Animationstrain dieses Mal komplett abgestürzt. Ja, es ist sehr, sehr, sehr schade.
Gib mir ein trauriges Choo-Choo.
Choo-Choo. Choo-choo! Schon vor einiger Zeit habe ich Captain Laserhawk, A Blood Dragon Remix, angeschaut, die erste Folge.
Bitte, was? Was ist das, ein Album von Victorious, oder?
Ja, sieht auch ein bisschen so aus und könnte auch storymäßig in diese Richtung gehen, ist eine amerikanische Animationsserie, so im amerikanischen Anime-Stil, wie es jetzt so einige Sachen gibt, die so in die Richtung gehen, ist so Cyberpunk-mäßig aufgebaut und es geht um Dolph Laserhawk, der in einem Hochsicherheitsgefängnis eingesperrt wird und da irgendwie ausbrechen muss. Das sind schon abgefahrene Charaktere, es ist ziemlich brutal, aber irgendwie fand ich die halt auch alle super unsympathisch und irgendwie spielt in dieser Serie auch Rayman eine Rolle, dieser Typ, der keinen Hals hat, so einen schwebenden Kopf, der früher ein Computerspiel hatte, weißt du wer?
Ja, weiß ich, habe ich vor Augen. Hm.
Ja, der ist hier ein Nachrichtensprecher, da ist es irgendwie so ein USA-Staat, der korrupt ist und alles ist scheiße, halt wie so typische Techno-Cyberpunk-Zukunftsvisionen so sind. Und der spielt ja irgendwie auch mit, ich weiß nicht wieso. Hat mich nicht gepackt. Genauso wenig, und das habe ich noch eher abgebrochen, Masters of the Universe Revolution, die neue He-Man-Serie, ist, glaube ich, bei den Fans relativ gut angekommen, hat bei IMDb eine 7,6, übrigens Laserhawk auch, ganz gut bewertet. Aber das ist wirklich komplett wie auf die alte Serie gemacht und das ist einfach nicht mehr mein Ding. Das ist mir zu blöde, das ist mir zu cheesy, die Sprüche, die dort gedroppt werden und irgendwie, weiß ich, es hat mich einfach gar nicht abgeholt. Ich habe nach der Hälfte der ersten Folge habe ich ausgemacht, aber vielleicht bin ich da auch einfach nicht mehr die Zielgruppe für. Früher habe ich es gern geschaut, aber jetzt ist He-Man bei mir out.
Es ist auch manchmal echt tragisch, was so diese Stimmung mit einem manchmal macht. Ne? Ich habe zum Beispiel letztens versucht, weil du in irgendeiner Folge hattest, du es mal mit dabei, hier Scott Pilgrim, die Serie, Animationsserie. Und ich dachte mir, oh, das klingt total cool und ich mag den Film total gerne. Ich gucke da rein. Ich habe auch nach der Hälfte der ersten Folge ausgemacht. War überhaupt nichts für mich. Ich könnte damit nichts anfangen. Ich weiß nicht, ob die Tagesform nicht gepasst hat oder ob es generell nichts für mich ist, aber ich dachte mir, nee.
Ja, und bei der Serie, die ich jetzt noch habe, die ist noch nicht final abgebrochen. Ich überlege noch, die ist halt auch total abgefahren, und zwar Agent Elvis. Eine Animationsserie, in der Elvis nicht nur ein Rockstar in seiner Zeit war, sondern auch noch ein Geheimagent, der ein schießwütigen Affen hat, der seinen Partner darstellt und die ganzen Leute umballert.
Du suchst ja aber auch immer Sachen aus, ey.
Ja, ich meine, das klang irgendwie abgefahren und ich mag schon irgendwie abgefahrene Sachen. Und es war auch gar nicht so schlecht, aber Ich weiß nicht. Also manchmal ist es, wie du sagst, irgendwie stehen die Sterne nicht richtig. Der ist gerade Vollmond oder was weiß ich, keine Ahnung. Oder Mo hat mich gerade wieder mit beleidigt oder belappt oder ich habe mich mit Sandro gestritten. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also vielleicht werde ich hier nochmal reinschauen, weil das ist von den drei Sachen auf jeden Fall das, wo ich sage, das geht am meisten in meine Richtung. Es ist ein bisschen abgefahren, es ist brutal und irgendwie so eine Prämisse, wie du sagst, die total bekloppt ist.
Ja. Das können manchmal absolute Goldstückchen sein, aber es funktioniert eben nicht immer. Es ist nicht eben alles Gold, was glänzt, ne?
Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Was wahrscheinlich Gold sein wird, und da sage ich noch gar nicht viel zu, aber ich habe angefangen, House of Ninjas zu gucken und die Serie ist echt gut. Also die ist anders, als man erwartet. Eine ganz andere Tonalität, als Ninja-Serien oder Filme sonst haben, zumindest die ich kenne. Und da bin ich sehr gespannt, wie das zu Ende geführt wird. Hat auch sehr gute Kritiken bekommen. Das letzte Mal, als ich geschaut habe, hat es bei Rotten Tomatoes noch 100%. Ich bin auch genauso gespannt auf Shogun. Die wird ja auch schon überall total in den Himmel gepriesen. Behind hat jetzt zum Beispiel letztes gesagt, Serie des Jahres. Jetzt schon eine der Serien. Also ich bin gespannt. Beides ja, nennen wir es mal im großen Rahmen, Martial-Arts-Serien. Das eine eher historisch, das andere mit einem modernen Ansatz. Und das Letzte, was ich jetzt
unser
hier
lieber, in diesem kleinen... Sorry, ich gehe nochmal kurz rein. Ja, unser lieber Freund, der Kai, der Cine-Dude, der hat jetzt auch schon so einen kleinen Einblick gedroppt. Also für ihn hat er auch gesagt, die ersten beiden Folgen Shogun schreien aus jeder Ritze, beste Serie des Jahres. Also er ist gespannt, wie sie noch verläuft. Aber es wäre auch nicht das erste Mal, dass eine Serie nicht die Lorbeeren der ersten Folgen zum Schluss auch noch einlösen konnte. Mal gucken, wie es am Ende bei ihm ist und wie es bei dir wird. Sieht auf jeden Fall hochwertig aus und man kann sicherlich auch von der Qualität sich überzeugen lassen, glaube ich schon. House of Ninjas steht übrigens noch bei 100% Average Tomato Meter.
Ja, also wie gesagt, ich werde auf jeden Fall berichten, wenn es durch ist. Und ich habe eine Serie gefunden, die ich jetzt wahrscheinlich über die nächsten, weiß ich nicht, 3 Jahre immer mal wieder einstreuen kann, weil es davon 244 Episoden gibt. A Regular Show, völlig abgedreht, Animationsserie mit einem Blauhär, einem Waschbären und der Chef ist einfach ein Kaugummiautomat und dann gibt's einen Typ, der ein Riesengesicht hat und irgendwie immer nur als Vater betitelt wird. Ich habe jetzt einfach ein paar erste Folgen geschaut. Das ist so eine ganz abgedrehte Serie mit relativ kurzen Folgen, total fantasievoll, so ein bisschen wie hier Adventure Times. Hab ich Bock drauf. Ist keine Show jetzt explizit für Erwachsene. Das ist schon auch was Kinder anschauen können. Aber trotzdem hat bei IMDb eine 8,5 stehen und es gibt Folgen, die mit 9,8 oder 9,7 bewertet sind. Also da sind Sahnestückchen dabei. Habe ich Bock drauf, immer mal wieder was einzustreuen.
Okay. Also klingt auf jeden Fall sehr bunt. Und ich kann mir nichts und alles drunter vorstellen. Das sind ja die besten Voraussetzungen.
Ich sag's dir. Na, schau dir, ich fand die erste Folge, die fand ich schon total, total geil. Also, das ist halt so ein Duo, die sind befreundet und die arbeiten halt für diesen Kaugummiautomaten und haben aus Versehen ein Loch in die Wand gemacht. Und dann haben sie halt Angst, dass ihr Chef das entdeckt und dann fragen sie halt nach einer Gehaltserhöhung oder wollen fragen und um das dann halt mit dem Geld zu schließen und sie wissen aber nicht, wie sie nach der Gehaltserhöhung fragen sollen und klauen dann einem Straßenzauberer, der sein Keyboard kurz hat stehen lassen und im Park pinkeln muss, dem klauen sie das Keyboard und das Keyboard ist magisch und mit dem können sie zum Mond reisen und da passieren dann abgefahrene Sachen. Also so in diese Richtung geht das ungefähr. Der Beititel völlig abgedreht.
Ja. Warst du ja schon nach der Hälfte des Plots, ob die was geraucht haben, ey. Ja.
Also, der Beititel völlig abgedreht ist nicht umsonst da.
Okay. Ich habe etwas mitgebracht, was uns zurückwirft auf unser gemeinsames Kinoerlebnis, welches ich hören musste, dass das bei dir auch teilweise negative Einflüsse hinterlassen hat, aufgrund meines meines kulinarischen Nebenbeikonsums. Ja.
Ich hab mich nicht getraut, es dir zu sagen, Mann.
Das nächste Mal fülle ich das nicht extra in eine Plastidose um, sondern mach's direkt aus der Knistertüte. Das kann ich aber sagen, du.
Du bist so ein Spacken. Ah. Ich hasse es wirklich wie die Pest, ey.
Als wir diesen Film geguckt haben, hatten wir einen Trailer vorab gesehen, ja, von einer französischen Komödie mit dem Typen aus Monsieur Claude und seine Töchter.
Oh je.
Und der Film kam in der Sneak. Er heißt, ich muss nachgucken, weil ich kann mir solche dummen Titel nicht merken. Oh la la, wer ahnt denn sowas?
Das klingt echt wie so Komödien aus den 70ern oder so.
Ja, und genau so ist es ja, was die Klischees angeht. Und wir haben das ja schon im Trailer gesehen. Die Story ist irgendwie, da kommen ein junges Pärchen, die treffen sich mit den Eltern, also ihre Eltern und seine Eltern, und die Eltern von ihr sind ziemlich reich und die haben ein riesen Weingut mit Schloss und Kram irgendwo in Frankreich, und die denken sich, naja, die wollen dann verkünden, dass sie heiraten werden, und um so ein bisschen Schwung reinzubringen, bringen die, weil sie arbeitet in einem wissenschaftlichen Labor, was so DNA-Tests macht, und sie bringt einfach DNA-Tests für alle mit, die schon ausgewertet sind, also die haben denen halt so Haare irgendwie weggenommen und haben dann die DNA-Tests gemacht, und die DNA-Tests verraten, wie viel Nationalität in der DNA drin steckt. Und dann kommt natürlich raus, dass der eine eben doch nicht Franzose ist, sondern zu über 50% Deutscher. Und dann kommt bei dem anderen raus, weiß ich nicht, bei der Frau, die darauf Wert legt, dass ihre Wurzeln italienisch sind, kommt raus, sind überhaupt gar nicht italienisch, sondern sie ist irgendwie Portugiesin. Und dann wird das alles auf unterster, stumpfester Klischeeschiene ausgetreten. Und dann machen die sich dumm. Und das ist so ein Film, weißt du, der würde halt einfach nie so stattfinden, wie der da ist. Der ist so konstruiert und so zugeschissen mit Klischees und mit so Plattitüden. Und jeder verhält sich nicht nachvollziehbar. Da werden Konflikte aufgebaut und du denkst dir, naja, red mal zwei Sätze mehr, dann klärt sich das auch innerhalb, aber dann kommt ja keine lustige Szene zustande. Also es ist wirklich nicht gut. Es ist leidlich unterhaltsam und es hat auch zwei, drei zugegeben gute Gags gehabt. Aber insgesamt ist es wirklich, du siehst den Trailer und weißt genau, wie platt das wird, und so platt wird das auch. Und es rettet sich eigentlich nur, weil es eben diesen gewissen französischen Restcharme, den man so als warme Decke, die sich um einen legt, kennt, irgendwie hat. Das geht noch, aber ansonsten ist Ohlala, wer ahnt denn sowas, halt echt vergessenswert und sollte man sich nicht unbedingt aktiv angucken.
Also der Christian Clavier, ja, das ist so ein bisschen der wie heißt er, unser Herzallerliebster von Taken, unser Actionstar?
Liam Neeson.
Genau, der französische Liam Neeson für Komödienfilme. Der macht doch nur so einen Schrott.
Ja.
Es ist doch immer in diesen Dingern zu finden, die Klischeekiste einmal voll aufgemacht, nichts Cleveres dabei, einfach nur auf den billigen Gag abgezielt.
Ja, das auf jeden Fall. Das kann man nicht anders sagen. Und ich meine, der ist ja auch wirklich schon ziemlich lange dabei, ist im internationalen Publikum vor allem natürlich durch die Monsieur Claude Filme bekannt geworden. Also da hast du den ersten geguckt und der war auch irgendwie funny. Und das ging da auch noch, ne? Also ich glaube, das war genau noch die Zeit, wo du den Film bringen konntest, ne? Der spielt ja auch mit wahnsinnig vielen Klischees und mit Vorurteilen und so. Aber der war irgendwie witzig. Und dann war das der absolute Erfolg im Kino, und natürlich macht man dann noch mehrere Teile und jeder Teil ist schlechter geworden als der davor, und es ist eigentlich, du fragst dich, wer guckt sich das noch an, aber es gibt noch genügend Leute, die sich's wirklich angucken, und dann gibt's eben Ableger und Spin-offs, und dann redet man ja selber schon so, ne? Ich sag ja auch nicht, wie auch immer hier er heißt, was Christian Clavier, sag ich ja auch nicht, sagt der Typ aus Monsieur Claude, und jeder weiß, wen ich meine. So, das ist, ob das jetzt ein Qualitätsmerkmal ist, bin ich sicher.
Ja, so wie wir es gerade herausgearbeitet haben, wohl eher nicht. Das ist ja das Problem. Naja, das ist so ein Film, den, wenn der irgendwie mal aus Versehen Sonntagnachmittag im linearen Fernsehen angemacht wird, dann lasse ich den vielleicht laufen. Ansonsten halt nicht.
Ja, und dafür geht's auch, das so nebenbei laufen zu lassen. Es gab ja auch damals diesen nur eine Stunde Ruhe. Ich weiß nicht, ob du das noch im Kopf hast. Das war auch nett. So. Da geht's irgendwie darum, der ist Rentner und hat seinen ersten Tag zu Hause als Rentner und hat sich das aufgehoben. Jahrelang hat er eine Schallplatte, die er sich, die ist ganz selten und die hat er sich gekauft und er will eine Stunde Ruhe als erste Maßnahme in seiner angekommenen, im Pensionäralter und will sich diese Schallplatte anhören und dann kommt andauernd jemand und nervt ihn. So, das ist der Plot. Und das, du weißt vorher auch, dass das völlig seicht ist, aber es ist okay. Also man, das ist wirklich dieser Sonntagnachmittag auf der Couch, faul, vielleicht noch verkatert, da geht das alles.
Ja, das sind halt Filme, die letzten Endes ja schon ein bisschen so Klischees zementieren, halt auch durch ihre plumpe Art und Weise und auf der anderen Seite halt aber auch, wo man sagt, ja, okay, man kann halt mal drüber lachen.
Naja. Du, wer ich ist hab, denn Schnitz Stitch? Nee, Schnitz Snitch.
Schnitz Snitch. Das ist die neue Show von demjenigen Typen, den wir 2025 live sehen werden.
Ach ja, Teddy Denklebrand.
Teddy.
Auch witzig, ne? Wir haben es voll verkackt und dachten, ja, wir holen uns mal Tickets und dann, ach so, das ist nicht 2024, das ist 25. Ne, gut.
Ja, ich habe es ja tatsächlich vorher noch gesehen. Wir wollten praktisch auch schon bestellen. Dachte, 25? Wir haben die, also wir warten praktisch 1,5 Jahre. Das finde ich schon ganz schön hart. Und ich, ja, also wir haben jetzt die ersten 3 Folgen der Teddy Teclebrand Show auf Amazon Prime geschaut. Und ich muss sagen, mit der Show tut er sich nicht so ganz den Gefallen, weil da halt Dinge drin sind, die er nicht machen sollte einfach. Also das größte Problem ist, dass er dort halt Gäste hat, die teilweise nicht aus dem Comedy-Bereich kommen. Er hatte da zum Beispiel eine Psychologin und die war dann dort mit auf der Bühne und dann hat er da jemand aus dem Publikum geholt und dann, er war, glaube ich, weiß nicht, ob er Antoine war oder der andere Dude und hat dann halt mit ihr so gespielt, als wenn die ein Paar wären und sie musste dann Therapietipps geben und das hat halt echt nicht funktioniert. Und in der ersten Folge hat er einen Tenor da gehabt oder einen Opernsänger, was eventuell auf das Gleiche rauslaufen könnte. Und der war halt auch dem nicht gewachsen. Und das hat halt, das lief auf nichts hinaus. Und am Ende war dieses Segment einfach vorbei und du dachtest dir so, ja, okay, ja, es war nicht lustig, viel erzählt haben sie auch nicht. Also das sollte er halt einfach nicht machen. Und man muss auch sagen, er so er als Teddy bringt auch nicht so viel rüber. Ich finde ihn wirklich nur in seinen Rollen gut und da gibt's halt auch wirklich dann wieder teilweise Kracher-Segmente, wo du dich halt weghaust. Ich liebe halt Percy. Also der Typ ist der Geilste. Also mag ich auch nochmal deutlich mehr als Antoine. Und dann hat er ja noch hier den alten Sack, den Riedler. Den finde ich auch ganz lustig. Und ja, das ist so eine Mixed Bag, die Show. Also man hat gute Segmente und dann wieder welche, die nicht so gut sind. Also, und Schnitz, das Snitch. Das ist so ein Segment, das funktioniert teilweise. Da hat er halt bekannte Schauspielerinnen so als zum Vorsprechen eingeladen. Die sitzen alle im Vorraum und da ist auch Iris Berben zum Beispiel dabei und noch so ein paar andere, auch welche, die noch nicht ganz so bekannt sind. Und die denken halt, die haben ein Vorsprechen bei einem wichtigen Typen und dann sitzt dann da halt auf einmal Antoine und macht halt das Vorstellungsgespräch. Oder das Casting. Und da ist es halt auch so, manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es halt nicht so. Also ja, insgesamt sehr gemixt. Ich glaube, wer Teddy mag, da kann da auf jeden Fall mal reinschauen.
Ich bin da auch gespannt. Ich finde, seine Stärken liegen auch schon sehr im Spontan. Also wenn du so, und ich glaube auch nur, dass es auch Hit or Miss, ne? Manchmal ist es ziemlich cool und manchmal denkst du, ja, okay, war nicht ganz so. Und wenn du versuchst, das in so einer Show ein bisschen mit zu erzeugen, ist es, glaube ich, einfach schwer, das so auf Kalkül zu machen. Und das steht und fällt eben wirklich dann mit den Figuren und auch ein bisschen mit den Interaktionspartnern, wie du das alles schon beschreibst, kann ich mir das gut vorstellen, dass das halt einfach schwierig ist. Ich muss aber sagen, ich finde ihn vor allen Dingen als in Anführungsstrichen Privatperson, er ist natürlich trotzdem, wenn er irgendwo in der Öffentlichkeit, trotzdem ein bisschen Showman, aber ich fand zum Beispiel seine beiden Teilnahmen an 2 Fernsehshows, die ich sehr, sehr mag, zum einen Schlag den Star, fand ich die Folge mit ihm total geil, Da hat er gegen Mats Mützke gespielt. Das war richtig großartig. Es war sowohl spannend als auch total unterhaltsam. Und das ist ja die beste Kombination. Das war nämlich mal, die bringen ja, wenn Schlag den Star im regulären Fernsehen kommt, geht das ja bis meistens ja nachts um eins oder um zwei oder sowas in die Richtung. Und wenn das vorbei ist, bringen sie ja immer noch eine Wiederholung von einer alten Schlag den Star-Sendung. Und das war mal so, wir hatten irgendeine Schlag den Star-Sendung geguckt, die nicht prall war. Ich glaube, das war irgendwas mit, ich glaube, das war ja mit Carmen Geiss oder irgendwas, war nicht gut. Und im Anschluss kam die Wiederholung der Folge von Teddy und Mats Mützke. Die haben wir fast zu Ende geguckt. Es war wirklich einfach, es ist angelaufen und wir konnten die ausmachen, weil es einfach so geil war. Das ist schon bemerkenswert. Und er war ja auch mal bei Wer steht mir die Show? Sowieso beste Sendung im Fernsehen. Und da ist er halt auch einfach cool gewesen. So, das ist schon, ich mag das eigentlich gerne. Ich weiß nicht, vielleicht funktioniert das in einem anderen Kontext nicht, aber da so in diesen Shows fand ich das cool.
Und übrigens, weil das jetzt hier auch ganz gut passt, weil wir gerade so bei Games-Show sind, ne? Ich habe ja vor einiger Zeit schon mal so ein Mini-Review von Taskmaster gemacht, was ich ja jetzt nebenbei viel geschaut habe. Und ich will jetzt gar nicht das nochmal alles aufrollen. Ich will aber nur mal sagen, wenn man mal schaut, wie lang der Zeitraum ist, wo ich jetzt angefangen habe bis jetzt, ich habe es noch nicht geguckt, aber es dürften vielleicht zwei oder drei Monate sein und ich bin jetzt bei Staffel 9. Also da geht auch relativ viel Zeit verloren, weil ich das ist so ein krasser Zeitfresser, diese Serie. Also 45 Minuten sind niemals kurzweiliger vorbei als bei Taskmaster. Also ich liebe die Serie wirklich über alles und kann dann nur noch mal eine ganz große Empfehlung aussprechen. Auch für die Leute, die nicht so auf Spieleshows stehen, weil das ist halt einfach, das ist britisch, das ist anders, das kannst du mit keiner deutschen Show vergleichen und es würde auch in Deutschland never ever funktionieren, weil du nicht du hättest nicht die Leute, die das leiten können, so wie Greg Davis und Alex Horn, das ist ein Duo, das hast du einmal und nirgendwo anders, deswegen sind auch die ganzen anderen Länderableger von Taskmaster nicht annähernd so gut. Und dann hast du halt auch diese ganzen Leute, die über sich selbst halt lachen können. Und wenn das in anderen Ländern halt nicht so ist, ich glaube, in den USA soll das ganz, ganz grausig sein mit dem Taskmaster-Ableger, dann funktioniert das halt nicht. Und also wirklich, es ist großartig. Schaut da mal rein. Macht sehr viel Spaß.
Prima.
Ich habe den schwedischen Roland habe ich gesehen. Hast du eine Vorstellung, was das sein könnte?
Es kann alles sein, kann irgendwas
kann alles sein.
Witziges sein, aber
nicht. Das ist nichts, ist gar nicht witzig, also so gar nicht. Der Roland bezieht sich auf Roland Emmerich.
Aha.
Ich habe Der Abgrund geschaut. Das ist ich weiß gar nicht, ist das eine Netflix-Produktion? Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube aber schon. Schwedisch-finnischer Natur und ist ein Katastrophenfilm nach großem Vorbild. Also die haben das, um es mal vorwegzunehmen, für schwedische Verhältnisse auf jeden Fall sehr gut gemacht. Also sie orientieren sich schon im Großen und Ganzen an typischen Verläufen und Storyboards von Roland Emmerich Katastrophenfilmen, wie man es halt kennt. Man hat also die Familie, wo die Frau sich von ihrem Mann getrennt hat und die hat jetzt einen neuen und natürlich gibt's einen Konflikt zwischen dem alten Macker und dem neuen und die arbeiten aber auch alle zusammen an einem Projekt. Also es geht hier um eine Stadt, die ursprünglich schon mal verlegt wurde, weil dort unter Tage abgebaut wurde und das halt zu gefährlich war für die Stadt. Einsturzbedingt haben sie die halt zur Seite versetzt und letzten Endes geht's einfach darum, dass die bei einer Routineuntersuchung unter Tage oder dort in diesem Bergwerk dann auf einmal einen riesigen Hohlraum direkt unter der neuen Platzierung der Stadt entdecken und die dann halt droht einzustürzen. Und man hat hier auf jeden Fall sehr solide Schauspieler, man hat sehr gute Effekte. Es ist nicht das Riesenspektakel, wie es bei einem Roland Emmerich-Film der Fall ist. Also ganz so krass ist es nicht, aber es gibt ein paar ganz gute CGI-Sequenzen, die jetzt weder in der Oberweltklasse spielen noch absolut grottig sind. Was ein bisschen strange war bei dem Film, ist das Ende, weil das Ende war jetzt gar nicht so ein krasses Finale, sondern das war halt einfach so ein sehr begrenztes Setting, wo es aber trotzdem nochmal sehr brenzlig wurde. Und irgendwie ging es relativ schnell. Das war sehr kurzweilig. Also gefühlt war man relativ schnell an diesem Punkt, wo dann diese Situation dort eintrat. Und dann war die vorbei und dann dachte ich so, und jetzt kommt das große Finale, aber dann war der Film vorbei. Also irgendwie habe ich so diesen ganz großen Knall habe ich am Ende irgendwie vermisst. Der kam schon zwischendrin. Also diese klassische Dreiaktstruktur eines Blockbusters hat der Film nicht wirklich einhalten können und dadurch hat er ein bisschen irritiert. Der ist sehr gespalten aufgenommen worden, also sehr, sehr durchschnittlich. Bei IMDb steht er bei 5,3. Ich fand ihn auf jeden Fall ein Stück besser. Würde ich Punkte vergeben, würde ich den so bei 6 bis 7 durchaus einordnen. Ich fand ihn kurzweilig, kann man sich anschauen, wenn man auf Katastrophenfilme steht. Und meine Frau hat immer mal diesen Anklang, lass mal einen Katastrophenfilm gucken. Der nächste wird übrigens bei mir Greenland sein, den gibt's jetzt nämlich endlich auf Netflix zu streamen. Wurde ja damals auch extrem von der Kritik gescholten, aber genau das fixt mich natürlich an, den auch zu schauen.
Ich glaube, der ist doch ganz stabil, oder?
Na, ich glaube, ich denke, so als klassischer Blockbuster-Katastrophenfilm wird er sicherlich Spaß machen, ähnlich wie mir auch Geostorm hat mir auch Spaß gemacht. Ich meine, der ist auch nicht wirklich gut, aber für das, was er sein will, ist es irgendwie okay.
Und hör mal, fürs Auge ist ja auch was dabei, ne? Marina Baccarin spielt damit. Showy-Modus aus.
Showy-Modus aus. Ja, genau. Ja, ich weiß nicht, hast du noch was zu der Abgrund zu sagen?
Du, das ist nicht mein Genre, ne, so Katastrophenfilme. Ich guck das auch mal und finde das meistens so ganz in Ordnung, aber ich komme langsam, blöderweise, es nervt mich manchmal selber, wenn ich das feststelle. Ich komme so in das Alter, wenn ich mir immer so diese Szenarien, die nicht so realistisch sind, so, das nervt mich dann.
Wobei der schon insgesamt relativ realistisch gehalten ist. Also das ist kein San Andreas oder so.
Ach so, gut. Das war jetzt meine Assoziation und auch ein bisschen Roland Emmerich ist ja auch nicht so der, wo du sagst, ja, wissenschaftlich völlig korrekt, mit Experten erstellt. So ist es nicht ganz.
Okay. Also ob das Szenario in dieser Art und Weise in Wirklichkeit auftreten könnte, also dass man diesen riesen Hohlraum dort wirklich nicht bemerkt, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber das ist halt nicht so, dass dort, ganze tektonische Platten wegbrechen und irgendwelche riesigen Dampfer kommen und die Menschen evakuieren und da alle drauf leben sollen oder irgend so ein Schwachsinn. Nee, da ist es schon ein bisschen bodenständiger.
Alle sollen drauf leben. Naja, gut. Wir sind zu lustig, um zum nächsten Film überzuleiten. Das ist ein bisschen blöd.
Oh ja.
Das ist wirklich, also, ich stimme gleich mal, mein Einstieg ist, ich stimme Sandro zu. Der hat nämlich ein was gesagt in der letzten Folge. Es ist nämlich für ihn der unangenehmste Film seit langer Zeit gewesen. Und das, so ging es mir auch. Also ich habe mehrmals schwer durchgeatmet. So, weil das ist unangenehm auf so eine subtile Art und das finde ich viel schlimmer und deswegen ist der Film auch als Film über die Zeit des Holocaustes und diesen ganzen Schrecken halt einfach so verdammt wirkungsvoll, weil das bei mir viel mehr wirkt, wenn das ganze Schrecken mir nicht gezeigt wird, sondern in meinem Kopf abläuft und das macht der Film natürlich par excellence.
Ja, wie fange ich meine Kritik zu diesem Film an? Ich habe da schon ganz viel drüber nachgedacht, weil das bei mir nicht passiert ist. Also ich habe den Film geschaut und ich fand das alles absolut grausam, was mir dort gezeigt wurde. Aber ich hatte nicht diesen Kloß im Magen, den ich zum Beispiel letztens, ich und mein Sieb hören, Der Film mit der Familie, die unterwegs jemanden kennenlernen und dann in die Niederlande reisen.
Ach so, Speak No Evil.
Speak No Evil. Das war ein Film, wo ich permanent Bauchschmerzen hatte während des Schauens. Und hier war das tatsächlich nicht so. Und ich habe mich natürlich selbst erstmal hinterfragt, habe ich vielleicht irgendein psychisches Problem oder ist da irgendwas kaputt gegangen bei mir? Aber ich glaube, das liegt halt einfach daran, dass man halt einfach weiß, was die Nazis halt einfach für abgrundtief abtrünnige Monster waren und dass sowas halt möglich war. Also es ist jetzt nicht, dass mich das noch irgendwie in so einer Art und Weise überrascht hat, dass ich da halt saß und mich das halt in dem Moment krass getroffen hat. Und ich fand halt auch, dass das über die Dauer des Films auch abgenommen hat. Und dann kommt noch dazu, der ist natürlich, also cineastisch und artistisch ist der absolut erhaben. Und die Message ist wichtig und auch diese Banalität des Bösen, das bringt der alles rüber und ich stimme den allen zu. Aber ich fand ihn langweilig. Also der hat dann, irgendwann saß ich halt da und dachte halt, okay, ich habe die Message verstanden und dann hat der Film nichts wirklich Neues mehr hinzugefügt, so richtig.
Ich verstehe auf jeden Fall alles, was du sagst. Ich hatte am Anfang, so die ersten paar Minuten, hatte ich schon auch ein bisschen Schwierigkeiten, da reinzukommen, denn da zeigt sich das ganz deutlich, denn der Film beginnt irgendwie auch so nebenbei, wirst du auch mehr oder weniger so reingeschmissen, es gibt keine Exposition in dem Sinne, sondern du nimmst an diesem Leben teil und das Ganze eben aus dieser Big Brother-artigen Perspektive, dass das also so, dass du so mitläufst und dann gibt's so Episoden, die du siehst und erst später fängt das an, mit diesen Zusammenhängen zu spielen. Und dann kommt der Film ja irgendwann auf diese Ebene, dass du ganz viel gegenübergestellt kriegst. Du hast ganz oft Paradies und Hölle nebeneinander. So, das ist ja halt so ein bisschen auch wirklich örtlich, ne? Die haben das ja halt so gemacht, dass die Mauer des wunderschönen Gartens halt direkt die Mauer auch ist zum KZ. So, das ist schon geschickt, finde ich. Und irgendwann hat das bei mir so Klick gemacht, dass ich das dann so wertschätzen konnte und dann auch so alles in dieses Schema eingeordnet habe und dass ich davon dann auch wirklich diesen Effekt hatte, den es bringen sollte. Also ich fand wirklich die unangenehmste Szene, fand ich, als ihre Mutter zu Besuch ist und sie ihrer Mutter den Garten zeigt. Das fand ich wirklich so extrem, weil das alles zusammenspielt. Dieser Garten ist ja wirklich wunderschön. Also er ist wirklich so toll gemacht und so ordentlich und so penibel und dann solche lapidaren Nebensätze wie, ja, wenn der Wein so ein bisschen höher ist, dann sieht man die Mauer auch nicht mehr so. Das ist so, das fand ich so abartig. Die Szene, die fand ich krass.
Es sind manchmal auch diese ganz kleinen, wirklich nur Wörter oder Sätze gewesen, wie zum Beispiel, ja, im Winter ist hier halt auch ganz schön kalt. So nebenan laufen halt die Hochöfen, wo es dann halt richtig heiß ist. Also wirklich so diese ganz kleinen, subtilen Sachen. Und dann, also die Szene, wo ich am meisten dann wirklich so dachte, also das ist wirklich jetzt, also rationaler kann man es halt nicht besprechen, ist halt diese Neugestaltung der Kammern, der Verbrennungskammern. Ja. Wo die da zu dritt saßen und dann der das so ganz rational erklärt hat und dann der andere alte Typ, der daneben saß und immer nur irgendwie so, ich weiß gar nicht, der immer nur das abgenickt hat oder irgendwie nochmal ein Wort dazu gesagt hat und dann nochmal nachgefragt wurde und da ist es dann auch wirklich, und da können wir schon wieder welche reinpacken dann, also hier brennt's noch und da können wir, okay, sehr interessant, also wirklich so, dieses ganz Rationale, das hat mich schon auch berührt, nur wie gesagt, dieser Knoten im Magen, der ist bei mir irgendwie nicht entstanden und ich kann dir nicht sagen, woran es lag. Vielleicht gerade wegen dieser Distanziertheit, weil der Film ja wirklich in 98% hat er ja nur statische Kameraperspektiven. Du hast, glaube ich, 2 oder 3 Szenen, wo die Kamera sich mal bewegt. Ansonsten sind das nur statische Kameraperspektiven.
Ja, und dann eben, aber für mich hat das eben alles dazu beigetragen. Ne? Du kannst eigentlich, wenn du das willst, kannst du ganz viel an dem Film kritisieren. A, er ist nicht besonders variabel in seinen Kameraperspektiven, wie du schon sagst. B, der Film hat sozusagen fast null Color Grading. Ne? Das ist einfach nur draufgehalten und fertig. Nichts nachbearbeitet, nichts beschönigt, nichts herausgestellt, gar nichts. Dann B, gibt der Film sich manchmal nicht mal Mühe, die Stellen, wo gerade was passiert, was besprochen wird, irgendwie zu inszenieren, sondern das ist manchmal hinten in der Ecke und du verstehst kein Wort mehr, dann hast du diese permanente Nebengeräuschkulisse und so. Also es ist halt natürlich alles so gewollt und diese Kombination von diesen Sachen, die, weil die so übertrieben oft offensichtlich nicht perfekt ist, hat genau das gemacht irgendwie, was es sollte bei mir. Das fand ich eben gut. Ich fand den wirklich richtig cool, so von der Idee, von der Umsetzung, von der Wirkung. Das hat wirklich was gemacht. Das hätte ich so nicht erwartet, weil es ja auch wirklich nicht so mein Lieblingsthema so ist als filmische Umsetzung.
Ja, und meins auch nicht.
Das hat er wirklich gut gemacht und der ist schon wahnsinnig beeindruckend. und macht genau das, was er will, glaube ich. Und deswegen hat er mir echt gut gefallen. Und das Einzige, wo bei mir auch knapp am Meisterwerk vorbeischrammt, ist dann so wirklich dieses, klar, er ist dann halt aber eben manchmal sehr roh und sehr gewollt roh und nicht so super fein ausgearbeitet. Da fehlt es an der einen oder anderen Stelle. Und manchmal ist das eine oder andere zu belanglos und läuft so ein bisschen irgendwo dran vorbei. Und ich muss auch sagen, so gut die das alle gemacht haben, das ist kein Film, wo ich hinterher sage, ja, die schauspielerischen Leistungen waren total herausragend. Also das fand ich nicht, auch wenn die das super gemacht haben für das, was sie sollten, aber es ist nicht so richtig darauf angelegt. Für mich sind immer die besten schauspielerischen Leistungen, wenn du einen sehr guten Film siehst und hinterher bei den ganzen guten Aspekten sagst, ja, und vor allen Dingen die Leistungen von den Schauspielern, die waren nochmal richtig on top. So, und hier ist es einfach, die machen perfekt das, was sie sollen, aber nicht mehr als das, fand ich.
Ja, hast du nochmal auf jeden Fall sehr gut zusammengefasst. Und ich glaube auch, das, was ich hier als Kritik anbringe, ist ja eigentlich gar keine Kritik an dem Kunstwerk The Zone of Interest. Also das Ding ist wirklich so gewollt, wie es ist. Es wollte ein Statement, eine Aussage machen, und das hat es damit halt voll getroffen. Und wenn man den Film halt so sieht, dann muss man den definitiv in Richtung Meisterwerk einordnen. Für mich ist es halt auch bei so einem harten Tobak trotzdem so, dass er mich trotzdem irgendwie mitnehmen muss. Und da war er mir dann irgendwann, ja, zu langweilig kann man ja hier irgendwie nicht sagen, aber irgendwas hat dann halt gefehlt.
Ja, gut. Zone of Interest haben wir jetzt zweimal gut abgehandelt. Wir schauen mal, wie er abschneiden wird. Jo. Denn ich glaube auch so als politisches Statement in Kontext mit Krieg aktuell auf der Welt und so ist der halt auch nicht so weit weg von der Wahl der Oscar-Jury. Kann durchaus sein.
Leider, leider.
Also irgendwas wird er, was heißt leider, leider? Ich sag mal, irgendwas wird er kriegen. Ich denke mal, mindestens bester fremdsprachiger Film ist ja der Beitrag von Großbritannien. Mal sehen. Das wird er mindestens kriegen, denke ich.
Ich meinte nicht leider, leider, dass er abräumen könnte, sondern dass die Weltlage das hergibt.
Ja, das auch. Und dass die Jurys so ticken, dass sie unbedingt ein Statement setzen wollen. Aber gut, haben wir schon öfter drüber diskutiert. Wir kommen jetzt mal zu etwas, was bei dir durchaus davon inspiriert ist, dass die Macher von Oderbruch teilweise dahinter stehen. Und deswegen hast du dir Slöborn angeschaut.
Genau, wir arbeiten ja jetzt gerade im Hintergrund noch an einer Spezialfolge mit einer der Macher sozusagen hinter Oderbruch. Gucken wir mal, wann wir das in die Bahnen geleitet bekommen. Und jener welcher, Rodolfo Colmera, hat auch nicht nur bei Oderbruch Regie geführt, sondern auch bei der ersten Staffel, aber ich glaube zusammen mit Herrn Alberts. Ich glaube, die haben das in Co-Regie gemacht, wenn ich das immer richtig gelesen habe bei den Abspänen.
Unglaublich, nicht zu fassen. Einfach nur Halbwissen hier von Steven. Also, erstens heißt er Adolfo Colmera, hat 4 Folgen der ersten Staffel mitgedreht. Und der Herr Albert hat die restlichen Folgen Regie geführt. So ist das nämlich.
Ja, also Slowborn, oder Slöborn, so heißt es ja richtig, ist eine Serie, die vor der Pandemie geplant und gedreht wurde und praktisch exakt das, also nicht exakt, aber in einer etwas krasseren Variante das abgebildet hat, was dann mit dem Coronavirus auf uns eingeprasselt ist. Und ich glaube, das hat der Serie echt ein bisschen das Genick gebrochen zu der Zeit, weil natürlich kein Schwein sowas zu der Zeit sehen wollte, was echt nachvollziehbar ist, weil gerade wenn innerhalb der Serie das so losgeht mit den ersten Fällen und den Abriegelungen und den ersten Todesfällen und die Leute werden immer vorsichtiger und dann gibt's welche, die sich zur Wehr setzen und da nicht mitgehen und so. Das erinnert schon wirklich sehr, sehr an die Situation, die wir halt dann auch mit dem Coronavirus hier in Deutschland teilweise hatten. Und das fängt die Serie in einer sehr, sehr gut gemachten Art einfach nicht perfekt ein, aber gut ein. Also es gibt ein paar Dinge, die man durchaus bemängeln könnte. Man muss ja aber auf jeden Fall eine der Hauptpersonen direkt hervorheben, Emily Kusche als Evelyn Kern. die ein junges Mädel spielt, die in einer Familie aufwächst, wo der Vater auch aus diesem medizinisch-biologischen Bereich kommt, also auch in dem, ich nenne es jetzt mal dann Impfungsbereich dann tätig sein wird, wenn es dann so richtig losgeht, die dort in dieser Familie aufwächst. Die hat drei kleinere Geschwister, auf die sie dann halt auch aufpassen muss, wenn es dort richtig rund geht. Und dann hat man, wie man das bei so einer Serie gewohnt ist, auch noch ein paar Subplots, die für sich genommen auch gar nicht so schlecht sind. Dann hast du da ein Brüderpaar, wo der eine im Knast war und jetzt rausgekommen ist und sein Leben richtig in die richtigen Bahnen leiten möchte und jetzt straffällig gewordene Jugendliche dort auf der Insel aufpäppelt. Sein Bruder ist immer noch ein Kleinkrimineller, der Drogen auf der Insel vertickt. Dann hast du einen Autor, der dort eingeladen wurde, um eine Lesung zu halten und dann durch die Pandemie dort dann halt festgesetzt wird. Auch eine der geilsten Rolle in der Serie, Nikolai Wagner, so ein extrovertierter Autor, der halt einfach geil und unterhaltsam gespielt ist. Das ist halt ein Typ, das ist ein Gesicht, das ist so eine Mischung aus Martin Semmelrogge und wie heißt hier der blonde Schauspieler, der auch Lesungen macht.
Ben Becker, er ist Ben Becker, du Tröte.
Auch so ein bekannter Typ mit so ganz dunkler Stimmfarbe.
Ben Becker!
Nicht Tom Beck.
Boah, Deutscher, oder was?
Ja.
Boah.
Naja, auf jeden Fall.
Steven, du bist echt eine Tröte und dann machst du einfach so weiter, als wenn du den Namen gesagt hättest. Du bist doch echt ein Spacken.
So eine Mischung in die Richtung ist das. Der macht halt wirklich von vorne bis hinten Spaß. Hat auch ein, zwei Szenen, wo du dir echt sagst, okay, abgefahren. Und dann passiert das in krasserer Form, was wir halt so ein bisschen mit der Pandemie miterlebt haben. Also das ist jetzt wirklich ein tödliches Virus, wo ich glaube, von den Erwachsenen, die es bekommen, 80% oder 90% Todesrate, ist natürlich was völlig anderes als jetzt bei Corona. Aber darum geht es in der ersten Staffel. Also es geht darum, wie das Ganze beginnt, wie es ausbricht, wie die Insel abgeriegelt wird und wie dann alle versuchen, halt mit der Situation klarzukommen. Und ich bin jetzt in den ersten Folgen der zweiten Staffel und ich kann schon sagen, die hat ein ganz anderes Pacing, ein ganz anderes Feeling, weil dort sozusagen...
Jetzt kommt ein Spoiler, wir verraten euch, wie der Film ausgeht. Wenn ich hören will, der hält jetzt die Ohren zu.
Ich mache hier mal eine ganz kleine Spoiler-Sirene rein, wer die erste Staffel noch nicht gesehen hat, ist jetzt vielleicht auch nicht der Mega-Spoiler, aber auf jeden Fall in der zweiten Staffel ist dann die Pandemie voll am Laufen und es spielt auf der Insel, wo nicht mehr viele Menschen sind. Und dadurch ist es sehr ruhig und sehr langsam. Also ganz anders als in der ersten Staffel, wo es halt sehr wild ist mit den ganzen Dingen, die dort so passieren. Und dementsprechend bin ich gespannt, wo die das so hintragen. Es gibt ja mittlerweile sogar schon 3 Staffeln. Und ich habe mich auch zu Beginn der ersten Staffel gefragt, wie die das überhaupt über 3 Staffeln sinnvoll strecken wollen. Aber bis jetzt funktioniert's. Also das ist wirklich eine sehr gute Serie, wie ich finde, die zu Recht ein bisschen runtergefallen ist aufgrund der Lage, ne, in die sie hineingeboren wurde.
Ja, ich kann mir ganz schwer nur ein Urteil davon bilden, weil so prinzipiell, sicherlich damals der Situation geschuldet, hat mich das halt einfach nicht so interessiert, das zu gucken. Deswegen tue ich mich damit schwer. Dann ist es natürlich, es ist eben immer eine Wahnsinnsüberwindung, was aus dem eigenen Lande zu gucken, weil wir kriegen ja halt einfach ungefiltert alles, was es an Serien und Filmen aus dem eigenen Land gibt. Also auch das, was nicht so toll ist, im Gegensatz natürlich zu ausländischen Produktionen, wo halt die Creme de la Creme halt als allererstes mal so zu uns meistens rüberkommt. Und naja, das ist eben einfach die Krux, die so eigensprachige Produktionen aus dem eigenen Land haben. Deswegen fällt mir das schwer und ich habe auch mitgekriegt, dass es eben dann so endet. Ich glaube, in Staffel 3 soll sich das auch nochmal ganz anders storytechnisch verlagern, habe ich auch irgendwie gehört. Trotzdem ist das so ein Schritt, um ein jüngeres Publikum anzusprechen, denn ich habe auch selber noch Freunde so, die sonst eben so auch so Netflix und ähnliche Sachen gucken, die gucken das halt auch. Also das kann schon irgendwie nochmal eine andere Generation ansprechen und da nochmal ganz andere Wege einschlagen, glaube ich.
Also ich glaube, dir würde auf jeden Fall die erste Staffel gefallen, bin ich mir recht sicher, weil das ähnlich wie Oderbruch halt einfach sehr solide bis auch sehr gut teilweise inszeniert ist. Klar, an der einen oder anderen Stelle gibt's so ein paar Story-Wendungen oder Entscheidungen, die fand ich halt nicht so gut, aber insgesamt ist das auf jeden Fall eine der besten deutschen Serienproduktionen der letzten Jahre. Muss man halt so sagen. Hört. Und es hat auch echt gutes Production Value. Also muss man auch sagen.
Das ist doch gut. Wenn manchmal in solche Sachen, wo auch ein gutes Team dahinter steht, die so ein bisschen frischen Wind reinbringen, auch Geld reinfließt, ist das eine gute Sache. Können wir uns nicht verwehren.
Spaceman! Ich kann den Text nicht, aber alter Hit aus den 90ern, nee, 2000ern? Ich weiß nicht mehr.
Keine Ahnung, es gibt so viele Songs, die so heißen. Es gibt einen von Electric Callboy, der so heißt. Es gibt einen Grand Prix Eurovision de la Chanson, der Gewinnersong war, der Spaceman heißt. Und jetzt gibt es einen Netflix-Film. Spaceman, eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt. So abgefahren, wie das klingt, so sehr macht das für die Story und dieses Szenario, was aufgebaut wird in dem Film, Sinn. Wieso kommen wir eigentlich zu diesem Film? Ist er neu auf Netflix, klar, aber er war auch auf der Most Wanted Liste von Mo für dieses Jahr, habe ich jetzt abgehakt. Und natürlich wäre es bei diesem Film jetzt sehr schön, wenn ich mit jemandem sprechen könnte, der es auch gesehen hat, dass so ein bisschen ein Gespräch zustande kommt. Deswegen will ich an der Stelle nur versuchen, euch nochmal so ein bisschen heiß drauf zu machen, dass ihr möglichst interessiert seid und dazuschaltet. Und ich hoffe, dass es demnächst mal hier im Podcast noch Einzug hält, dass entweder du oder ich bin da oder Mo und Sandro haben es gesehen. Irgendwie, dass da mal ein Gespräch nochmal dazu zustande kommt, denn ich finde es schon irgendwie interessant. Und so sehr wir diesen Mann gescholten haben in Vergangenheit, ne? Adam Sandler, das ist oft ein Typ, der hat einiges von uns einzustecken. Mhm. Auch wenn er sich da die Tränen auch mit Geldscheinen trocknen kann, ist alles kein Problem. Aber der hat schon echt auch wirklich viel Scheiße gemacht. Und ich bin dann nicht müde, wirklich seine Filme in der Luft zu zerreißen. Also es gibt Filme von ihm, die gehören zu den schlechtesten Filmen, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Aber er hat, ich verliere die Hoffnung nicht. Ich habe auch keine Vorurteile.
Jack und Jill?
Den habe ich zum Glück nicht gesehen. Aber Kindsköpfe finde ich ganz furchtbar zum Beispiel. Und es gibt noch ein paar andere. Aber ab und zu mal bringt er auch ganz gute Filme, die ich auch mag. Also auch ein Klassiker von ihm hier, 50 erste Dates, irgendwie total cooler Film. Ich mag den, der ist witzig, ist charmant. Cooles ja. Ding. Letztens dieser Sportfilm, wo er Basketballtrainer ist, Hustlers? Mhm. Hieß er so? Oder so ähnlich?
Hustlers,
auch. Ja, auch cool gewesen, mochte ich. Und er hat natürlich auch ernstere Filme und das ist auch einer davon. Adam Sandler spielt die Hauptrolle. Er spielt den tschechischen Kosmonauten Jakub Prochaska. Wir sind in einer etwas alternativen Realität unserer jetzigen Welt. Es sieht so aus, dass auch die Tschechei ein Raumfahrtprogramm hat, welches ziemlich erfolgreich ist. Und irgendwann mal muss in dieser Welt das Phänomen aufgetreten sein, dass es so ein Nebel am Himmel gibt. Der sieht aus wie so eine übergroße Milchstraße, ist so rosa schimmernd und das ist ungefähr 55 Millionen Kilometer entfernt und keiner weiß so richtig, was ist das? Ist das bedrohlich? Aus was besteht das? Wo kommt's her? Und das wird auch natürlich dir niemand sagen können. Also hat die Menschheit beschlossen, okay, wir machen da Weltraummissionen dahin. Wir sind also so weit, dass also verschiedene Staaten in ihren Raumfahrtprogrammen so weit sind, dort halt bemannte Missionen hinzuschicken, um Proben zu nehmen und zu erforschen, was das eigentlich alles soll. Und wir verfolgen eben Jakub Prochaska, der alleine in einer Weltraumkapsel auf dem Weg dahin ist. Ist jetzt schon über ein halbes Jahr unterwegs, glaube ich, in etwa, noch länger. Irgendwie vielleicht so ein Dreivierteljahr alleine auf einer Raumstation und wir erfahren so ein bisschen im Film, es gibt noch ein paar andere Länder, zum Beispiel Südkorea ist irgendwie auch kurz davor, dorthin zu reisen und wir haben das Problem, dieser Mann ist natürlich auf einer sehr einsamen Reise und wie es dann halt so ist mit so Leuten in so isolierten Situationen, wenn die mal den Anschein haben, dass sie psychisch nicht so ganz stabil sind, dann ist natürlich einiges auf dem Spiel und man muss natürlich irgendwie was daran setzen, um das hinzubekommen, dass die Leute diese Mission dann trotzdem noch durchziehen. Und so ist es hier auch. Er ist ja traurig. Er steht kurz vor einer depressiven Episode, denn er ist natürlich, ist ja abgekapselt, er ist ja einsam, es ist sehr langweilig, die Routinen an Bord sind halt alle irgendwie sehr anödend und er hat eine Weile nichts mehr von seiner Frau gehört, die er sehr, sehr liebt, die auf der Erde zurückgeblieben ist und jetzt fragt man sich, was passiert da und wir kriegen so ein bisschen mit, was passiert hinter den Kulissen, weil auf der einen Seite weiß er nur, was er eben an Videonachrichten von ihr bekommt und auf der anderen Seite wissen wir aber, sie will ihn verlassen. Und das ist natürlich, wenn das durchsickert und sie diese Sprachnachricht von ihr oder diese Videonachricht zu ihm weiterleiten, können sie sich nicht sicher sein, dass er die Mission noch durchführt, denn er ist sowieso schon relativ instabil. An Bord der Raumstation ist auch einiges, was nicht so richtig funktioniert. Also keine gute Voraussetzung. Und dann passiert so der Kniff in dem Film. Wir sehen eigentlich fast den ganzen Film über nur ihn in dieser Raumstation und wie er kommuniziert mit dem Bodenpersonal der Raumfahrtbehörde aus Tschechien. Und dann passiert es, dass er sich mit sich selber und seinen Gefühlen und seinen Gedanken auseinandersetzt und das Ganze manifestiert sich in einer zweiten Person oder einem zweiten Wesen an Bord, mit dem er dann auf einmal kommuniziert. Und das ist eigentlich mal alles, was ich dazu sagen möchte, ohne es zu verraten. Denn es gibt dann quasi noch eine weitere Person im Film, im Original gesprochen von Paul Dano, die mit ihm spricht über seine Gefühle, über seine Sehnsüchte, seine verpassten Chancen im Leben. Also es ist ein ganz intimer, sehr, sehr persönlicher Film, der auf die Psyche seines Hauptdarstellers eingeht, wie er sich mit seinem Leben und seinen Verfehlungen, seinen verpassten Chancen und allen möglichen anderen seiner Zwischenmenschlichkeit auseinandersetzen muss in seiner Isoliertheit im All. Und das fand ich wirklich gut. So weit muss ich gehen, fand ich echt beeindruckend. Das ist ein ganz kleiner, leiser Film, der, glaube ich, Menschen furchtbar auf den Wecker gehen kann, der Menschen furchtbar langweilen kann, der Menschen reihenweise einschläfern kann. Das, glaube ich, das kann passieren, wenn du den Vibe nicht fühlst. Aber ich mochte das sehr, sehr gerne. Ich finde Adam Sandler super, super gut in der Rolle. Der macht das auf so eine unaufgeregte Art, denn der ist irgendwie auf sehr angenehme Art und Weise ist das so ein Durchschnittstyp, obwohl er halt Astronaut ist und so und natürlich krasse, extreme Sachen leisten kann. Und auch alleine in dieser Mission da feststeckt. Aber er ist trotzdem irgendwie so ein ganz normaler Typ, mit dem er sich identifizieren kann. Und das macht es irgendwie so nahbar. Und hört, wahnsinnig guter Soundtrack. Also hat mir total gefallen, die Musik in dem Film. Ist richtig cool. Ist gemacht von Max Richter. Der hat auch schon verschiedene andere Musiken gemacht, die man so kennt. Was hat er gemacht? Ich hatte es irgendwie mal gelesen. Ja, der hat aber auch so viel so Compilations gemacht, so mit ruhiger Musik, hat aber auch viele Filmmusiken und so gemacht, auch teilweise für Black Mirror und für andere Hollywood-Filme und so. Also der hat schon Erfahrung, das merkt man schon. Der hat zum Beispiel auch Ad Astra die Musik gemacht, war ja auch so ein ruhiger Weltallfilm. Und das hat so einen ganz eigenen Vibe. Das ist so ganz in sich gekehrt, bringt dich total runter und fängt an, dich in so eine Stimmung zu versetzen, wo du so auch selber reflektierst über Sachen, die so im Zwischenmenschlichen oder so in der Beziehung so stattfinden und wie die stattfinden. Also das macht genau den richtigen Rahmen. Ich mochte die Perspektiven, die Bilder. Adam Sandler fliegt die ganze Zeit so schwerelos immer durch diese Raumstation. Ich mochte das und ich kann verstehen, wenn Leute das vielleicht langweilig finden. Mich hat der Film aber getroffen. Ich mochte das sehr.
Tja, ich weiß nicht so genau. Also erstmal muss ich ja sagen, dass die mit dem Beititel dem Film auf jeden Fall schon mal einen Gefallen getan haben, weil der ist so abgefahren, dass wahrscheinlich viele sagen, ich schaue einfach mal rein, weil das so komisch klingt. Und dann muss man ja sagen, ja, Adam Sandler hat ja über die Jahre immer mal wieder gezeigt, dass er ein guter Schauspieler ist. Und so langsam habe ich das Gefühl, der ist so ein bisschen wie David Lowery. Ja, also immer mal ein paar Blockbuster machen, um Kohle reinzuspülen. Und dann macht er halt Filme, die halt eher klein sind und für die er ein Herz hat. Ja. Und vielleicht ist das ja bei Adam Sandler genauso, ich weiß nicht.
Ja, Also seine Frau, seine zurückgelassene Frau sozusagen, wird ja auch gespielt von Carey Mulligan. Die ist ja auch keine Unbekannte. Auch sehr dafür bekannt, dass sie eine tolle Schauspielerin ist. Ist zum Beispiel so eine, ist nicht so meins. Ich finde, sie hat auch schon gute Sachen gemacht, aber es ist nie so eine, wo ich sehe, dass sie im Cast von dem Film ist und mir dann denke, oh, das wird bestimmt richtig gut. Also ich finde sie okay, es ist nicht so meins, aber die könnte natürlich auch dafür sorgen, dass man vielleicht, wenn man noch zögert, dann doch jetzt mal noch einschaltet. Ich kann es wirklich empfehlen, man sollte sich dem öffnen. Das ist, glaube ich, das Stichwort bei dem Film. Man muss sich dem echt öffnen, weil ich hatte auch einen relativ harten Tag an dem, wo ich den geguckt habe abends und hatte schon das Gefühl, dass wenn der mich nicht so ansprechen würde, würde ich einschlafen, weil der wirklich so ruhig ist und so ganz zurückgenommen. Aber dadurch, dass das genau so einen Nerv irgendwie getroffen hat bei mir, bin ich dran geblieben und habe das auch nicht bereut. War wirklich gefühlvoll und zurückgenommen und auch irgendwie habe ich nichts von dem, was ich erwartet habe, auch wenn ich nicht wirklich irgendwas Bestimmtes erwartet habe, aber es ist eben auch nicht das gewesen.
Aber das war doch jetzt echt ein guter Abschluss für diese Folge, muss ich sagen, weil wir haben am Anfang haben wir mit klein und abgebrochenen hier und abgebrochenen da und auf einmal und dann kommst du hier mit dieser französischen, nenn's jetzt mal Gurke um der Ecke und dann hier Zone of Interest, dann Slowburn und dann noch Spaceman hier mit drei kleinen Highlights noch abgeschlossen. Das ist doch der Hammer. Und ich habe nachgeschaut, damit hier die Kinopolizei da draußen uns nicht gleich wieder anklagt. Der Film heißt nicht Hustlers, sondern Hustle.
Der Basketballfilm. Hustlers war das mit Jennifer Lopez.
Ja, genau. Und irgendwas ist mir noch eingefallen. Genau. Einfach nur, damit ich die Stimme Gottes jetzt hinten raus noch ganz schnell vermeiden kann. Vielleicht fragt sich der ein oder andere, warum ich bei der Teddy Techlebrand Show, warum da Schnitz, worum geht, wo kommt das her? Und das ist nämlich dieses imaginäre Casting, was er dort mit den Leuten macht. Da castet er Leute für den Film Schnitz the Snitch. Daher kommt das.
Schnitz the Snitch. Also auf jeden Fall sehr schwer von den Lippen zu bringen, ja, muss man sagen. Aber
ja, dann bringen wir doch. Ja, was?
Nein, ja, ich bin was? Also
gleichzeitig. Nein,
ich würde mich sehr drauf freuen. Ich würde mich sehr drauf freuen, wenn Spaceman hier nochmal zu einem Gespräch kommt, weil das ist ein bisschen schade, wenn man so alleine drüber redet. Weil mich schon interessieren würde, was der mit anderen macht. Also es würde mich jetzt auch nicht überraschen, wenn nächste Folge Mo um die Ecke kommt und sagt, was ist denn das für eine Scheiße? Hat der euch mal reingezogen, wie schlecht das ist? So, das kann schon passieren. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht einschätzen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Auch wenn Mo sich natürlich drauf gefreut hat, ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber es kann natürlich auch mit Sandro genauso passieren. Und ich denke schon, weil du tickst bei Adam Sandler ähnlich wie ich. Ich glaube, du bist sehr offen ihm gegenüber, trotz dessen, dass er wirklich schon viel Scheiße abgeliefert hat. Und deswegen kannst du dich auch auf diesen Film ziemlich gut einlassen. Und ich finde das auch gut mit dieser Präsenz an Bord, die dann sich noch so manifestiert und was damit gemacht wird, das ist schon, das hilft dem Film viel und das macht irgendwie so die Magie aus.
Also ich kann mir schon vorstellen, vor allem jetzt nach deinem Plädoyer, dass ich da mal reinschauen werde und auf der anderen Seite, auch wenn ich Adam Sandler seit 20 Jahren eigentlich nur scheiße finde, bis auf ein paar Ausnahmen, wird er halt bei mir für Happy Gilmore auf jeden Fall immer so ein kleines Stein in meinem Brett haben. Also, weil das ist halt so ein, das ist noch der abgefahrene Adam Sandler von ganz früher, den ich mag. Das ist natürlich auch niveaulos auf einer bestimmten Ebene, aber sehr unterhaltsam. Und von daher bin ich ihm immer offen gegenüber, vor allem weil er ja
da kann ich noch was bringen. Der hat doch dann auch aufgrund dieser Schiene hat er doch Happy Gilmore so eine ich glaube, so eine Produktionsfirma gegründet. Ich glaube, die heißt Happy Gilmore Pictures oder Happy Gilmore Productions oder irgend sowas ähnliches. Ja. Und da kommen halt oft schon so ein paar Trashfilme. Und da habe ich letztens einen gesehen und ich wollte den gar nicht droppen, aber ich habe den geguckt. Das war so ein Frühstücksfilm halt. Und der ist auch auf Netflix, der hieß The Wrong Missy. Und ja. Ich habe halt so durchgescrollt und mir gedacht, ja, was guckst du? Und dann habe ich den Trailer davon gesehen und es war... Ich fand den Trailer funny. Auch wenn die Prämisse doof ist, aber ich fand den Trailer funny. Und hinten raus habe ich gemerkt, der Film ist super drüber. Also der ist so over the top, aber trifft halt auch echt meinen Humor. Ich fand ihn super unterhaltsam, aber es ist halt nichts, was ich euch pitchen kann, weil es ist eine typische Rom-Com. Ich fand es super funny. Und es war so ein Happy Gilmore-Film, deswegen klingelt das gerade so in meinem Kopf nochmal durch. Da war ja was. Ich fand es witzig.
Ja, das ist halt ne, auch mit einem seiner Dudes, ne, mit David Spade in der Hauptrolle und Metascore von 33. Super.
Ich fand ihn funny. Story ist halt so ein Typ, der hat ein ganz furchtbares Blind Date und dann schwört dann jeglichen Beziehungen ab und ein halbes Jahr später trifft er auf dem Flughafen zufällig eine Frau, die er total toll findet, die auch total im Leben steht und eine ganz begehrenswerte, attraktive Frau ist. Und dann haben die einen coolen Abend und müssen sich aber ganz schnell trennen, weil die muss wegfliegen und so. Und er hat ein Geschäftsessen, weil es gibt in seiner Firma einen riesengroßen neuen Chef, der den ganzen Bums gekauft hat und der macht eine Firmenfeier auf Hawaii. Und dann sagt sein Kumpel, na, lad die doch ein. Und die haben zufällig den gleichen Namen und er lädt die aus diesem fürchterlichen Blind Date ein nach Hawaii. Und dann sind die halt eben dort. Und es ist halt wahnsinnig stumpf und over the top, aber ich fand's echt funny.
Und Jorge Garcia hat hier eine Rolle in dem Film. Ja, auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Das ist Hurley von Lost.
Ja, und der ist, ja gut, aber der ist halt nur ganz kurz als ein Typ, der neben ihm im Flugzeug sitzt. Es ist natürlich, es ist logisch, wofür kannst du genau gehen?
Ja, super. Gab es nicht schon mal öfter als Gig mit ihm?
Ja, das gab es schon mal.
Wo gab es denn das? Ich habe das voll vor Augen, aber ich weiß nicht mehr, wo das war.
Ja, du hast recht. Es war auch ein Film, wo der auch im Flugzeug saß und der Gag, wo die Punchline war dann, ich habe hier ein ganz schlechtes Gefühl dabei.
Ja, okay, wo war denn das? War das bei einem Hangover-Film?
Nee, die Trauzeugen AG.
Trauzeugen AG, um Gottes
genau.
Willen.
Genau. Und der war witzig. Der ist, also ich würde ihn sogar empfehlen. Der ist zwar mit ADHS himself, Kevin Hart. Aber ja, der war wirklich nicht so unter der Gürtellinie, wie man denkt. Also mit Kelly Kurko. Und den fand ich auch witzig. Fand ihn gut gemacht. Der hat mich super unterhalten. Und der ist eben wirklich nicht Pipi-Kaka-Kotze-Humor, sondern einfach ein schöner, kurzweiliger, humoristischer Film.
Ich überlege gerade, ob ich den auch gesehen habe. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe nur die Hochzeitscrasher gesehen mit Owen Wilson und wie heißt der andere Dude?
Den gab es auch, ja. Was mit Vince Vaughn?
Ja, genau.
Ja.
Naja, aber die Trauzeugen AG hat auch eine Metascore von 35. Also merk dir das bitte. Einfach mal bei Metacritic filtern nach Romcoms und dann schaust du einfach so im 30er bis 35er Bereich. Da findest du Filme, die voll für dich sind.
Das ist eine Taktik. Nicht schlecht. Schön, haben wir zum Abschluss hier noch eine gewinnbringende Strategie für meine Filmauswahl gefunden. Wir hoffen, ihr da draußen könnt euch da was abgewinnen. Bildet euch euer Urteil. Ich sag's euch, Trauzeugen AG, wirklich ein witziger Film. The Wrong Missy auch, aber sehr speziell. Den will ich nicht uneingeschränkt empfehlen. Aber wir sind an der Stelle durch. Hat Spaß gemacht. Und wenn ihr das hört, wenn ihr es gleich beim Rauskommen hört, dann wisst ihr, heute Abend bin ich beim lieben Mo. Freue ich mich auch sehr drauf, denn wir gucken gemeinsam bei ihm die Oscars. Das wird eine legendäre Nacht, sage ich euch. Und dann hört ihr auch ganz bald wieder von uns, denn wir werden natürlich unseren Senf zur Oscarshow hier dann dazugeben. Und ich freue mich besonders auf Steven, der einfach sich bloß die Best-ofs anguckt und dann als Vierter im Bunde mitredet, wie letztes Jahr auch. Das war fantastisch. Also ja, das wird doch eine Spoilbergsche Veranstaltung mit vollständiger Anwesenheit, die mir sehr gefällt.
Vor allem werde ich mich dann darüber freuen, dass Schnitz der Snitch 13 Oscars gewonnen hat.
Es wird leider nicht passieren. Aber schade. Vielleicht bei den nächsten. Mal gucken, wie weit er da kommt.
Aber nur wenn er Iris Berben bekommt, ansonsten wird das nichts.
Nee, und Iris Berben wird's nix. Dann tschüss, ciao und goodbye.
Bleibt snitchfrei. Tschüssikowski.
Spoiler. Adieu.